Deutschlandfunk, eine Welt.
Und dazu begrüßt sie Britta Fecke. Herzlich willkommen. Wir berichten zu Beginn der Sendung aus Mali und fragen, ob der aktuelle Vermittlungsversuch die verfeindeten Lager versöhnen können. Außerdem geht es in eine Welt um das erste Atomkraftwerk in der arabischen Welt, in der Wüste der Vereinigten Arabischen Emirate. Wir blicken nach Bhutan, ein kleines Land im geopolitischen Spannungsfeld zwischen den Atommächten Indien und China. Und zum Schluss sind wir in Australien. Dort verharrt das Parlament noch länger in der Corona-Zwangspause als gedacht. Mali wird seit Wochen von blutigen Protesten erschüttert. Begonnen hatten die Unruhen nach den Parlamentswahlen im April. Die Opposition warf der Regierung Wahlmanipulation und Korruption vor. Mehrere afrikanische Staatschefs und die westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft ECOWAS haben nun versucht, zwischen Regierung und Oppositionsbewegung zu vermitteln und legten einen 8-Punkte-Plan vor, der unter anderem die Entlassung von umstrittenen Parlamentariern vorsieht und eine Neubesetzung des Verfassungsgerichts. Doch der Opposition gehen die Vorschläge der ECOWAS nicht weit genug. Details kennt Dunja Sadaki.
Die Fronten in Mali sind verhärtet. Der außerordentliche Krisengipfel der westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft ECOWAS, der am Montag per Videokonferenz stattfand, sollte eigentlich eine Lösung für die anhaltende politische Krise im Land finden. Stattdessen servierten die 15 westafrikanischen Staatschefs bereits vorgestellte Kompromisse und entsandten eine Warnung an die Gegner ihrer Pläne. Nigerias Präsident Muhammadu Buhari. Ich fordere die Interessensgruppen dazu auf, unsere Vorschläge zu berücksichtigen. Um all die Probleme zu lösen, ist es wichtig, dass alle Malier den Ruf nach einer nationalen Einheitsregierung unterstützen. Das Land zu führen, wird eine Verantwortung von jedem Einzelnen in Mali sein. Die ECOWAS drohte Gegnern ihrer Pläne mit Sanktionen. Wie genau die aussehen sollen, ist noch unklar. Sie forderte unter anderem den Rücktritt von 31 gewählten Abgeordneten, deren Wahl bei den Parlamentswahlen im Frühjahr für Kritik gesorgt hatte. Der von der internationalen Gemeinschaft unterstützte ECOWAS-Plan sieht die rasche Ernennung eines neuen Verfassungsgerichts zur Beilegung des Streits über die Parlamentswahlen vor. Außerdem sollte eine Einheitsregierung unter Einbindung der Opposition und Vertretern der Protestbewegung geformt werden. Die Antwort der Protestbewegung kam schnell. Seit Juni bereits demonstrieren Zehntausende Malier, ein Bündnis aus Zivilgesellschaft, Opposition und religiösen Führern. Chef der Jugendvertretung Ibrahim Boni, Ajawiya Koye. Für uns sind die Forderungen der ECOWAS ein Witz. Für uns war das ein Nicht-Ereignis. Wir warten darauf, dass die ECOWAS den Mut dazu hat, auf der Seite des Volkes zu stehen und nicht auf der Seite der Unterdrücker. Die Pläne der 15 westafrikanischen Staatschefs sind nicht neu. Viele davon hatte Malis Präsident Ibrahim Boubacar Keita bereits vor Wochen als Schlichtungsangebot der Protestbewegung vorgeschlagen. Die Regierungskritiker hatten sie bisher abgelehnt. Sie wollen, dass Keita geht, dem sie Korruption und Versagen in Sicherheitsfragen vorwerfen. Doch weder Keita noch die westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft sehen das als verhandelbar an. Mali befindet sich politisch in der Sackgasse, spätestens als es bei Zusammenstößen bei Demonstrationen mit Sicherheitskräften zu Hunderten Verletzten kam. Laut den Vereinten Nationen starben dabei 14 Menschen. Auch eine von der EU ausgebildete Spezialeinheit, die eigentlich gegen Terroristen kämpfen soll, soll scharf geschossen haben. Die politische Krise lenke von der Sicherheitskrise ab, sagt Thomas Schiller von der Konrad-Adenauer-Stiftung in Malis Hauptstadt Bamako.
Diese politische Krise in Bamako lenkt eigentlich davon ab, dass die Sicherheitskrise im gesamten Sahel ja permanent weitergeht. Das heißt also, diese Krise ist, wenn man so will, auch etwas, wo man der malischen politischen Klasse, und zwar Regierung und Opposition, leider sagen muss, dass sie sich etwas beeilen müssen. Also es kann nicht sein, dass jetzt Mali permanent neben dieser Sicherheitskrise jetzt auch noch eine politische Krise leistet und damit die Regierung komplett paralysiert.
Seit einem Militärputsch in Mali 2012 und der kurzzeitigen Übernahme des Nordens durch Dschihadisten kommt der westafrikanische Staat nicht zur Ruhe. Die Sicherheitslage spitzt sich weiter zu, obwohl über Zehntausende internationale Soldaten vor Ort, darunter auch die Bundeswehr, für Stabilität sorgen sollen. Es kommt zu zahlreichen Toten, Millionen Menschen sind auf der Flucht. Malis Sicherheitslage ist wichtig für die Stabilität in der Region. Schon längst haben sich Terror und Gewalt über Landesgrenzen hinweg ausgebreitet. Das liege zum einen an der enormen Fläche des Landes, sagt Thomas Schiller von der Konrad-Adenauer-Stiftung. Andererseits sei auch die Ausbildung malischer Soldaten mangelhaft, zum Beispiel durch die europäische Ausbildungsmission EUTM, an der auch die Bundeswehr beteiligt ist.
Hier muss man ganz klar feststellen, dass Fortschritte schlicht und einfach nicht erkennbar sind. Es kann Ihnen keiner verlässlich sagen, wie viele malische Soldaten es denn überhaupt gibt, wo die überall sind, welchen Ausbildungsstand die haben. Und auf der europäischen Seite, da hat man auch geglaubt, in einem mit Grundkursen infanteristischer Grundausbildung, wenn man so will, ja, hier etwas zu machen. Nur leider, die allermeisten Trainer, die hier vor Ort sind, sprechen kein Französisch, geschweige denn Bambara. Das muss alles übersetzt werden. Es gibt zum Beispiel, das betrifft ja auch die Bundeswehr, die an der EUTM-Mission beteiligt ist, es gibt die Rotation von 4 Monaten. Also das heißt, es gibt auch auf europäischer Ausbildungsseite keinerlei Kontinuität.
Das andere Problem sei das Ausmaß der Gewalt in Mali und nicht nur durch Terroristen. Bewaffnete Banditen sorgten durch blutige Überfälle auf Dörfer und Vieh für Angst und Schrecken. Gerade im Norden Malis ist der Staat so gut wie kaum sichtbar. Experten sagen schon lange, dass staatliche Strukturen gerade dort von Grund auf aufgebaut werden müssten. Und das sei der Knackpunkt, sagt Thomas Schiller.
Die größte Gefahr für Mali wäre es, wenn der Kochtopf quasi immer weiter auf dem Feuer stünde. Mali braucht dringend eine Regierung, die die essentiellen Probleme dieses Landes angeht. Das heißt, beide Seiten, sowohl die Regierung wie auch die Opposition, die internationale Gemeinschaft, ECOWAS an der Spitze, bis hin zum malischen Bürger auf der Straße, alle haben ein Interesse daran, dass es möglichst rasch zu einem Kompromiss kommt.
Bis zum Ende des muslimischen Opferfests am 3. August haben die Vertreter der malischen Protestbewegung erst einmal zu einer Ruhepause auf den Straßen aufgerufen. Dann wollen sie eigentlich weiter demonstrieren.
Aus dem krisenerschütterten Mali berichtete für uns Dunja Sadaki. Die Vereinigten Arabischen Emirate sind das erste arabische Land, in dem ein Kernkraftwerk ans Netz geht. Allerdings könnten schon bald weitere Länder folgen, denn auch Saudi-Arabien und Ägypten hegen vergleichbare Ambitionen. Wie alle anderen Länder der Region beteuern auch die Emirate, dass ihr Atomprogramm ausschließlich zivilen Zwecken dient. Sauber, sicher und umweltfreundlich. So präsentiert die Regierung in Abu Dhabi ihr Atomprogramm. Das AKW soll ein Viertel des Energiebedarfs des Landes decken und den CO2-Ausstoß senken. Eine Grundsatzdebatte über Nutzen und Gefahr der Kernenergie in einer chronisch instabilen Weltregion, die wird im Land nicht geführt. Carsten Kühntop berichtet.
Etwas ab vom Schuss steht das Atomkraftwerk Baraka an der Küste des Persischen Golfs. Bis nach Abu Dhabi sind es knapp 300 Kilometer, bis zur saudischen Grenze 50. Im Februar kam die Betriebserlaubnis. Nun ist der erste der 4 Reaktorblöcke im Testlauf. Hamad Al-Kabi, Vizechef der Atomaufsichtsbehörde der VAE.
Dies ist ein historischer Augenblick für die Vereinigten Arabischen Emirate, weil sie das erste arabische Land in der Region geworden sind, das ein Atomkraftwerk betreibt. Der Höhepunkt einer 12 Jahre währenden Arbeit an diesem vielversprechenden Programm.
Errichtet wurde das AKW vom südkoreanischen Konzern KEPCO für rund 24 Milliarden US-Dollar. In diesem Jahr soll es ans Netz gehen. Zusammen werden die 4 Blöcke 5600 Megawatt Strom liefern, etwa ein Viertel des Bedarfs des Landes. Die Emiratis rechnen vor, der sündhaft große CO2-Fußabdruck ihrer Nation schrumpfe nun um bis zu 21 Millionen Tonnen im Jahr. Das sei so, als legte man jedes Jahr mehr als 3 Millionen Autos still. Derzeit liefern Gasturbinen 98% des Stroms in den Emiraten, die anderen 2% sind Sonnenenergie. Dieser Mix soll sich ändern. Weniger Gas, dazu Atomkraft, Etwas Kohle und mehr Erneuerbare. Denn trotz des Einstiegs in die Kernenergie halten die Emiratis an dem Ziel fest, zu einem wichtigen Player im Bereich der Erneuerbaren zu werden. Der Kopf dahinter ist Sultan Ahmed Al-Jaber, Staatsminister im Kabinett.
In den Vereinigten Arabischen Emiraten ist der Bereich erneuerbarer Energien in den vergangenen 10 Jahren um mehr als 400% gewachsen. Und wir sind auf dem Weg, diesen Bereich in den kommenden 10 Jahren noch einmal zu verdoppeln.
So erhielt in dieser Woche ein französisch-chinesisches Konsortium den Zuschlag für den Bau der weltgrößten Photovoltaikanlage in Abu Dhabi mit einer Kapazität von 2 Gigawatt. Laut der offiziellen Darstellung in den Emiraten gehört Atomkraft zu den cleanen Energiequellen. Das AKW Baraka sei sauber, sicher und umweltfreundlich, heißt es in den Medien. Das Endlagerproblem sei nur klein, weil wenig Müll anfalle. Über Sinn und Unsinn der Atomkraft, über ihre Gefahren inmitten einer politisch äußerst instabilen Region darf nicht offen und kontrovers diskutiert werden, wie ganz grundsätzlich nicht über Entscheidungen der Führung des Landes. Alle Mühe haben sich die Emirate gegeben, mit dem Kraftwerksbau kein weiteres Element der Unruhe in den Nahen Osten zu bringen. Krista Viktorsson ist der schwedisch-finnische Chef der Atomaufsichtsbehörde der VAE.
Beim Begriff Nuklear denken viele Menschen an nicht friedliche Aspekte. Aber hier in diesem Land schreibt beispielsweise das Gesetz ausschließlich eine friedliche Anwendung vor.
Mit den USA vereinbarten die Emirate vertraglich den Verzicht auf eine Urananreicherung und eine Wiederaufarbeitung. Das macht eine militärische Nutzung ihres Atomprogramms unmöglich. Außerdem hat sich das Land zu einem Inspektionsregime verpflichtet, das über die Standards der Internationalen Atomenergieorganisation noch hinausgeht. Seit 2010 habe es bereits mehr als 40 Überprüfungen durch die IAEO und den Weltverband der AKW-Betreiber gegeben, sagt Hamad Al-Kabi von der Atomaufsicht der Emirate stolz.
Dies ist genau die Herangehensweise, für die wir auch bei anderen Ländern in der Region und weltweit werben. Es geht um die Transparenz und das Einbinden der internationalen Gemeinschaft.
Wie durchsichtig das Atomprogramm der VAE ist, gilt manchen bereits als Goldstandard. Vorbild vielleicht auch für andere arabische Staaten, die in die Kernkraft einsteigen wollen. Am weitesten fortgeschritten ist dabei wohl Ägypten. Von Russland lässt es sich ein AKW an die Mittelmeerküste stellen. Da sich der angepeilte Termin der Inbetriebnahme, das Jahr 2026, halten lässt, ist aber unwahrscheinlich.
In den Vereinigten Arabischen Emirate geht das erste AKW der arabischen Welt ans Netz. Carsten Kühntop berichtete. Zu dem Grenzkonflikt zwischen China und Indien ist nun auch noch ein territorialer Streit mit Bhutan gekommen. Auf dessen Naturschutzgebiet im Norden des Landes erhebt China jetzt auch Ansprüche. Bhutan, am östlichen Rand des Himalayas gelegen, ist ähnlich groß wie die Schweiz und schützt seine verschiedenen Naturschutzgebiete, indem es deren Erhalt über den wirtschaftlichen Nutzen stellt und den Tourismus streng reglementiert. Umweltschutz wird ähnlich hoch bewertet wie das in der Verfassung festgeschriebene Grundrecht auf Glück. Mit China pflegt Bhutan keine diplomatischen Beziehungen. Mit Indien verbindet das Land nun auch der Grenzstreit mit dem mächtigen Nachbarn. Details schildert uns Bernd Muschborowska.
Dunkle Wolken ziehen auf über Bhutan, dem einstigen Königreich im Himalaya. Das kleine Land mit nur rund 750.000 Einwohnern, in dem das Glück der Menschen per Verfassung als Staatsziel festgeschrieben ist, wird zunehmend in den seit Wochen schwelenden Konflikt zwischen Indien und China hineingezogen. Bhutan liegt eingezwängt zwischen dem Nordosten Indiens und der autonomen Region Tibet, die zur Volksrepublik China gehört. Die Regierung in Peking hat jüngst Anspruch auf eine Region in Bhutan erhoben, die gar nicht an China oder Tibet grenzt. Das Sakteng Wildlife Sanctuary liegt im Süden Tibets, an der Grenze zum indischen Bundesstaat Arunachal Pradesh. Im Staatsfernsehen von Bhutan wurde die Meldung zum Aufmacher der Nachrichtensendung. Bhutans Botschafter in Delhi legte bei der chinesischen Botschaft in der indischen Hauptstadt umgehend Protest ein. Die beiden Staaten unterhalten keine direkten diplomatischen Beziehungen. Die Außenpolitik Bhutans wurde jahrzehntelang von der indischen Regierung geregelt. China und Bhutan führen seit Jahren Gespräche über den genauen Verlauf ihrer Grenze im Hochgebirge des Himalaya. Das Sakteng Wildlife Sanctuary stand dabei noch nie zur Diskussion. Doch China betrachtet den angrenzenden indischen Bundesstaat Arunachal Pradesh als Teil Tibets und versucht seit einiger Zeit, seine Gebietsansprüche gegenüber Indien mit größerer Härte durchzusetzen. Bhutan könnte dabei zwischen die Fronten geraten. Die beiden Atommächte, die zuletzt 1962 einen Krieg gegeneinander geführt haben, sind stets darum bemüht, ihre Grenzstreitigkeiten nicht eskalieren zu lassen. Doch Indiens Premierminister Narendra Modi machte jüngst noch einmal deutlich, dass er keinen Millimeter des indischen Staatsgebietes aufgeben werde. Bei einem Besuch der Grenztruppen kündigte er weitere Infrastrukturprojekte an, auch in Gebieten, die von China beansprucht werden. Wir haben unsere Investitionen in die Grenzinfrastruktur verdreifacht. Dadurch wurde die Entwicklung in der Region gefördert und der Bau von Straßen und Brücken im Grenzgebiet verstärkt. Eine offizielle Staatsgrenze zwischen Indien und China gibt es nicht. Stattdessen mehrere Linien, die im 19. und frühen 20. Jahrhundert von den britischen Kolonialherren gezogen wurden. Umstritten ist demnach unter anderem eine Region im Osten Ladakhs, genannt Aksai Chin, eine karge Landschaft aus Fels, Gletschern und Salzseen auf 4000 Metern Höhe. Außerdem ein Gebiet im indischen Bundesstaat Sikkim, im Dreiländereck Indien, China, Bhutan und der chinesische Bundesstaat Arunachal Pradesh, den die chinesische Regierung als Südtibet bezeichnet. In den 50er Jahren, nachdem die Kommunisten in China den Bürgerkrieg für sich entschieden hatten, erklärte die Volksrepublik alle kolonialen Grenzen für nichtig. Seitdem wird über deren Verlauf gestritten. Das erneute Aufflammen des jahrzehntelangen Konflikts stehe im Zusammenhang mit der expansiven Politik der Volksrepublik China, die auch in anderen Regionen der Welt zu beobachten sei, so Harsh Vipant, der China-Experte der Observer Research Foundation, einem politischen Think Tank in Delhi.
But I think many would also link it with sort of the larger assertiveness of China across the spectrum.
Viele betrachten das als Teil der Durchsetzungskraft, die China in anderen Regionen an den Tag legt, im südchinesischen Meer beispielsweise, sowie gegenüber Taiwan und Hongkong. Indien würde den Konflikt sicher gerne einvernehmlich beilegen, aber die indischen Streitkräfte werden ihre Position an der Grenze sicher halten, solange die Situation es erfordert. Seit den Kampfhandlungen am Flussbett des Galwan Rivers in Ladakh Ende Mai, bei denen mindestens 20 indische Soldaten ums Leben gekommen waren, hat Indien seine Truppenpräsenz entlang der Demarkationslinie verstärkt. Seit neuestem verfügt die Luftwaffe über 5 neue Rafale-Kampfjets aus Frankreich. Damit würden die Kapazitäten der Streitkräfte revolutioniert, twitterte Indiens Verteidigungsminister Rajnath Singh, während das Fernsehen die Ankunft der Jets auf dem Luftwaffenstützpunkt Ambala nördlich von Delhi live übertrug. Die Luftwaffe sei bereit, das Land zu verteidigen, so ein indischer Kommandeur, dessen Name nicht genannt wurde. Wir haben alle Ressourcen, Truppen und Ausrüstung, um jeder Herausforderung gerecht zu werden. Die indische Luftwaffe ist bereit, für alle nur denkbaren militärischen Operationen die notwendige Luftunterstützung sicherzustellen. Ein direkter Krieg zwischen Indien und China liegt nicht im Interesse der beiden Länder. China ist dem Rivalen Indien militärisch haushoch überlegen. Auch bei den Atomwaffen steht China weit vorne, wie das Stockholmer Friedensforschungsinstitut SIPRI in seinem jüngsten Bericht feststellte. Verfügt China schätzungsweise über 320 nukleare Sprengköpfe, Indien nur über 150. In Bhutan wird die Entwicklung mit Sorge betrachtet. Das Glück der Einwohner von Bhutan, das per Umfrage immer wieder ermittelt wird, hängt auch vom Frieden in der Region ab, wie ein junger Mann in der Hauptstadt Thimphu bestätigte.
Ja, I'm happy. Bhutanese people are very happy in the sense now.
Ja, wir Bhutaner sind glücklich, denn bei uns gibt es keinen Krieg und so gut wie keine Verbrechen. So wie wir das aus dem Fernsehen kennen, von anderen Ländern. So etwas gibt es bei uns nicht.
These things are not here.
Ob das so bleibt, ist ungewiss. Obwohl Indien und China inzwischen angekündigt haben, ihre Truppen von der Grenzlinie abzuziehen, um für Entspannung zu sorgen, bleibt der Konflikt zwischen den beiden Supermächten bestehen. Für Bhutan, das kleine Land dazwischen, bleibt nur die Rolle des Beobachters im Muskelspiel der beiden mächtigen Nachbarn um die Vorherrschaft in der gesamten Region.
Aus Bhutan berichtete für uns Bernd Muschborowska. Eigentlich sollte das Parlament in Australien Anfang nächster Woche zusammenkommen. Doch Premierminister Scott Morrison hat diesen Termin mit Blick auf die hohe Zahl von Corona-Neuinfektionen im Bundesstaat Victoria verschoben. Bis mindestens Ende August wird die parlamentarische Pause nun verlängert. Die Opposition reagiert kritisch, denn das Parlament ist seit Wochen außer Betrieb. Und schließlich besteht hier auch noch die Möglichkeit, die Regierungsgeschäfte online zu führen. Über eine solche Lösung hat das Parlament auch schon im März positiv abgestimmt. Warum es dazu nicht kommt, weiß eigentlich keiner. Andreas Stummer hat recherchiert.
Es ist Pause in der Forest Grundschule im Regierungsviertel der Hauptstadt Canberra. Die Kinder spielen Fangen oder Ball, essen ihre Brote oder ärgern die Lehrer. Mit und ohne Maske. Die Schulen und Kindertagesstätten sind geöffnet. Das australische Parlament aber, nur ein paar Gehminuten weiter, ist geschlossen. Schon seit Ende März. Nach dem starken Anstieg von Corona-Infektionen in Melbourne und im Bundesstaat Victoria hat Premier Scott Morrison auch die nächsten Parlamentssitzungen bis mindestens Ende August ausgesetzt.
Well, the decision to for the Parliament not to sit for the next sitting fortnight was done on the basis of medical advice and it was frankly a no-brainer.
Die Entscheidung, das Parlament auch für die nächsten Wochen nicht einzuberufen, wurde aus naheliegenden medizinischen Gründen getroffen. Es macht keinen Sinn, Politiker aus dem ganzen Land, vor allem aus Victoria, nach Canberra einzufliegen. Damit würden wir nur riskieren, Menschen unnötig zu gefährden.
To bring people from all over the country, particularly from Victoria. And to create that risk, not just for the ACT, but more broadly.
Australiens Labour-Opposition sieht vor allem die Demokratie gefährdet. Lockdowns und Lockerungen, Aus- und Einreisesperren, Verbote, Verhaltensregeln, dazu Milliardenhilfen für Geringverdiener, den Mittelstand und Selbstständige, Finanzpakete für ganze Industriezweige oder Rettungsschirme für junge oder ältere Australier, die durch die Corona-Pandemie in wirtschaftliche Schieflage geraten sind. Die konservative Regierung Morrison hat völlig freie Hand, zu beschließen und durchzusetzen, was sie will. Während Morrison die Spendierhosen anhat, steckt Labour-Chef Anthony Albanese politisch in einer Zwangsjacke. Außer Solidarität kann er nicht viel beisteuern, aber Albanese weiß genau, widerspruchslos jede Entscheidung der Regierung durchzuwinken, hat nichts mit vernünftiger Oppositionsarbeit zu tun.
I think it's very unfortunate the government has refused extra sittings of Senate estimates.
Es ist eine Schande, dass die Regierung nicht zusätzlichen Sitzungen des Senatskomitees für Regierungsausgaben zugestimmt hat. Premier Morrison darf keinen Freifahrtschein haben. Wir müssen sicherstellen, dass der Regierung genau auf die Finger geschaut und sie auch zur Rechenschaft gezogen wird. Das ist Demokratie.
We're able to hold the government to account and provide proper scrutiny. That's what a democracy requires.
Das Umstellen auf Online-Unterricht war für australische Schulen während der landesweiten Lockdown-Phase ein Klacks. Nur die Politik hat keinen Plan B. Virtuelle Parlamentssitzungen und Debatten werden nicht einmal diskutiert. Obwohl die Briten, Kanadier und die Neuseeländer vorgemacht haben, wie gut das funktionieren kann, wundert sich die Journalistin Michelle Grattan. Statt zu versuchen, mit den Umständen des Coronavirus zu leben, hätten Australiens Politiker größtenteils kapituliert.
It set a bad example when Scott Morrison saying we want the economy to get back to as normal as possible.
Premier Morrison gibt ein schlechtes Beispiel, wenn er sagt, unsere Wirtschaft müsse so schnell wie möglich wieder normal laufen, wenn das Parlament es nicht einmal schafft, per Zoom oder sonst wie online zu kommunizieren. Das macht das ganze Land seit Monaten. In Victoria kämpfen Eltern gerade wieder damit, ihre Kinder zu Hause zu unterrichten. Und viele sagen völlig zu Recht, wenn das Parlament schon nicht in Person tagen kann, dann sollte es das wenigstens virtuell tun.
And people would say, well, if Parliament can't meet actually, it should try and meet virtually.
Die australischen Medien sind sich einig. Politiker können nicht von Polizisten, Krankenschwestern, Lehrern, Busfahrern und einem Heer von Selbstständigen und Arbeitern verlangen, den Laden am Laufen zu halten, aber sich selbst im Homeoffice verkriechen. Selbst ein nur halb gefülltes Parlament wäre ein positives Symbol. Meinungsforscher Jim Campbell aber glaubt, dass weniger Politiker in den Abendnachrichten gut für die Corona-geschundene australische Volksseele wären. Schließlich zählten am Ende nicht Worte, sondern Taten.
I don't think Parliament these days really dictates much of the national conversation the way it used to in years gone by.
Das Parlament bestimmt heute nicht mehr die nationale Diskussion, so wie das früher vielleicht einmal der Fall war. Nur weil das Parlament nicht tagt, heißt das aber nicht, dass die Politiker nicht arbeiten. Das Gegenteil ist der Fall. Die Wählerschaft rennt ihren Abgeordneten die Türen ein, weil sie Probleme haben, die gelöst werden müssen. Derzeit müssen die Politiker ihr Geld wirklich verdienen.
Their doors would be being knocked down by constituents who had problems that they needed solved. This is the time when you know that they are at work.
Außer in Victoria sind Schulen und Kindertagesstätten in ganz Australien offen. Nur das Parlament, das auch während zweier Weltkriege und der großen Depression tagte, bleibt geschlossen. Die letzte Haushaltsdebatte gab es vor einem Jahr. Adam Band, der Chef der Grünen, warnt, daraus keinen Dauerzustand werden zu lassen. Bisher sei Australien noch mit einem blauen Auge davongekommen, aber die Folgen der Corona-Pandemie verlangten das gemeinsame Handeln aller Parteien und nicht nur Alleingänge der Regierung.
Von der langen Zwangspause des australischen Parlaments berichtete uns Andreas Stummer. Weniger Lehrstellen und noch weniger Bewerber. Droht ein neuer Fachkräftemangel? Das fragt gleich mein Kollege Manfred Götze in der Sendung Campus und Karriere. An dieser Stelle verabschiedet sich Britta Fecke. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende.